Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Stefan Siller.
Unser Gast heute Vormittag in SWR1 Leute ist Pater Nicodemus Schnabel. Er stammt aus Stuttgart und verschlagen hat es ihn nach Jerusalem, wo er Mönch im Kloster Domitio ist. Guten Morgen, Pater Nicodemus.
Guten Morgen.
Sie sind jetzt wieder relativ ruhig und gefasst. Ansonsten haben Sie gerade wieder einen großen Unterschied zwischen dem ruhigen klösterlichen Leben und dem aufregenden hektischen außerhalb erlebt. Sie sind aus Bonn zu uns gereist. Fahrzeit schätzungsweise eigentlich gut 2 Stunden.
Genau.
Gebraucht haben Sie jetzt aber?
Ja, 5.
5?
5, ja.
Deswegen sind wir alle ein bisschen hektisch geworden und mussten die Zeiten verlegen. Wenn das heute eine Live-Sendung gewesen wäre, dann wäre sie jetzt schon vorbei fast.
Genau.
Aber es geht Ihnen trotzdem gut. Sie nehmen sowas mit.
Ich nehme das mit
klösterlicher Gelassenheit.
Genau, richtig. Da merke ich auch, dass ich doch eine innere Ruhe habe. Und ich habe mir eher Sorgen gemacht eben jetzt um die Sendezeit. Aber so ich innerlich dachte, ich kann es eh nicht ändern.
Ja, da wir heute aufzeichnen, ist das alles auch kein Problem und es entsteht hier keine weitere Hektik. Aber so ruhig wie im Kloster ist es hier im Sender auch nicht, ne?
Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt, aber eigentlich in sich, ich finde die Atmosphäre hat was Ruhiges, ist keine Hektik. Also im Kloster, ich muss, glaube ich, auch mal dieses Vorurteil, also ich bin in einem Stadtkloster in Jerusalem.
Ja.
Also wer Ruhe liebt und Lärm verabscheut, der ist bei uns sehr, sehr falsch. Also bei uns ist wirklich Remi-Demi in der Nachbarschaft, durchaus auch 24 Stunden, besonders auch in der Nacht. Das heißt, die Ruhe muss eher stark von innen kommen. Aber oft, wenn wir auch Gebetszeiten haben, hören wir eben von außen entweder eine Bar Mitzwa-Feier oder irgendeine charismatische Gruppe aus Brasilien, die lautstark zu David singt. Oder also ruhig ist es nicht wirklich bei uns.
Nein. Die Klostermauern sind dafür nicht dick genug?
Sie sind schon richtig dick. Das ist schon Qualitätsbau, aber die reichen nicht aus gegen wirklich inbrünstig singende Pilger.
Und Ihre Kontakte nach oben sind auch nicht so gut, dass Sie die Züge pünktlich kriegen können?
Nein, also ich glaube auch, dass Gott mehr zu tun hat, um technische Auffälle und Signalstörungen bei der Deutschen Bahn zu kümmern.
Aber er kümmert sich doch um Kleinigkeiten und jedes seiner Schäfchen.
Ja, das ist auch, aber ich glaube, er hat uns ja auch die Intelligenz gegeben und die Fähigkeit, Technik so zu entwickeln, dass sie läuft. Und also ich wehre mich dagegen, dass wir jetzt für irgendwelche Großbauprojekte wie die Elbphilharmonie oder den Berliner Flughafen jetzt noch Gott verantwortlich machen. Also ich glaube, das wäre wirklich unfair. Also da müssen wir Menschen das schon selbst auslöffeln. Auch Signalstörungen.
Sie sind Mönch geworden und damit, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, Gottsucher.
Richtig, da haben Sie eigentlich alles verstanden, weil das ist eigentlich eine sehr zentrale Aussage. Die ist nicht von mir, also da muss ich auch ehrlich sagen, die kommt von Benedikt selbst, meinem Regelvater aus dem 6. Jahrhundert, dem heiligen Benedikt, der eben ein sehr kurzes, aber starkes Buch geschrieben hat. Vielleicht bin ich da auch Benediktiner, stehe auch auf kurze und espressohaft anregende Bücher. Und Benedikt hat eine ganz interessante Beschreibung, eigentlich Job Description, wenn man das sehr neudeutsch sagen würde, für einen Mönch. Jetzt würde man sich überlegen, okay, der soll vielleicht gesund sein, vielleicht psychisch gesund, würde man heute sehr drauf Wert legen, vielleicht gewisse Ausbildung, vielleicht gewisse Reife, Gutachten vorlegen und. Aber de facto, wenn man schaut, er gibt ein einziges Kriterium an. Wenn jemand Mönch werden will und da anklopft am Kloster, soll der dafür zuständig ist, der Novizenmeister, auf eine Sache nur achten. Sucht der wahrhaft Gott. Punkt. Fertig.
Okay.
Alles. Sucht der Gott. Und ich glaube, das ist auch wirklich das, was ich immer stärker auch gelernt habe. Darum geht es genau. Wirklich tiefer Glaube und echter Glaube, und mein Buch tue ich das ja auch ausführen, ist wirklich ringen mit Gott. Gott suchen, zweifeln an Gott, kämpfen, täglich neu. Und das Schlimmste finde ich Leute, die Gott gefunden haben.
Was haben Sie eben gesagt? Schlimm ist es, wenn man Gott findet?
Ja, also Gott gefunden hat. Also ich glaube auch, mein Ziel ist vielleicht wirklich irritierend, weil man denkt ja, ein Mönch, das ist doch der, der mit Gott auf ganz gutem Fuß steht und ihn auch schon gefunden hat. Und in meinem Leben habe ich auch mal Platz gefunden oder so. Nein, ich glaube, das Schlimme ist wirklich, wenn Leute Gott gefunden haben. Mein Ziel ist auch nicht, Gott zu finden. Ich hoffe, dass ich ein Suchender bleibe bis zum Schluss, ein Ringender, sondern dass irgendwann Gott mich findet und dass ich zulasse, dass er mich findet. Aber das ist jetzt einfach noch nicht dran. Und das Schlimmste finde ich, die Menschen, die wirklich Gott gefunden haben. Was meine ich damit? Vielleicht, um jetzt gewisse Irritationen vorzubeugen.
Ja.
Ich glaube, wahrer Glaube bedeutet, jeden Tag neu aufstehen, zu überlegen, ist das, was ich tue, ist das, was wirklich Gott von mir will? Sich immer neu in Frage stellen, selbstkritisch zu schauen und wirklich auch von Gott sich positiv irritieren lassen. Und die, die Gott gefunden haben, sind für mich genauso wie Atheisten. Ein Atheist, für den spielt Gott keine Rolle, weil es Gott nicht gibt. für einen, der Gott gefunden hat. Und das sind für mich eigentlich diese ganzen Fanatiker, Fundamentalisten, die haben eigentlich Gott schon die Schublade gesperrt. Die wissen ganz genau, was Gott will. Da ist quasi Schublade auf, Gott rein, Schublade zu, und der darf auch keinen Mucks mehr machen. Das heißt, Gott spielt in ihrem Leben auch keine Rolle mehr, weil sie wissen ganz genau, was Gott von ihnen will. Und diese Menschen machen mir Angst, und die nenne ich auch an anderer Stelle mal Hooligans der Religion.
Ich kann, glaube ich, nachvollziehen, was sie meinen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man einen Gott findet, der lebendig bleibt. Und wenn man im Zwiegespräch mit Gott ist, was man ja, glaube ich, als Gläubiger ständig versucht und was einem vielleicht ja manchmal sogar gelingt, dann ist man doch bei Gott, dann hat man ihn ja quasi auf eine Art gefunden.
Ja, also genau, ich habe es auch sehr zugespitzt. Vielleicht ein anderes Beispiel, wenn wir an Beziehung denken, Partnerschaft, Ehe, hat man ja auch durchaus einen Partner gefunden. Aber ich hoffe, dass man ihn trotzdem sucht und ringt um diese Partnerschaft, dass man eben täglich neu überlegt. Ich glaube, es sind noch diese schönen Momente, was mir auch dann immer Leute, die schon seit Jahrzehnten zusammen sind, berichten, wenn sie eigentlich täglich so neue Aspekte entdecken beim anderen. Und ich glaube, das ist das. Und dasselbe wäre, ja, ich habe den ja jetzt, das ist mein Partner, Schublade auf, Partner rein, Schublade zu. Und der ist quasi so eingebaut in so meinem Leben. Da ist halt mein Beruf, da ist meine Wohnung, da ist halt mein Partner. Aber die dürfen sich ja nicht jetzt noch da irgendwie rühren, mucken oder sonst was, sondern die sind so eingebaut in so ein Lebenskonzept, was total, ja, alles in Schubladen gesteckt hat. Und ich glaube, wie eine gesunde Partnerschaft würde ich auch jedem empfehlen, also wer das lebt, wirklich da auch täglich neu zu ringen, zu suchen, auch nie abzuschließen. So ist es auch. Also mein Suchen ist vielleicht, um das zu sagen, ja nicht in einem Dunkeln tappen, dass ich irgendwie sage, ich habe überhaupt keine Ahnung, sondern das Suchen hat ja eine Richtung, eine Sehnsucht. Also ich bin davon überzeugt, es gibt Gott und ich lebe ja an Gott in einer intensiven Partnerschaft. Und das heißt schon, ich weiß, auf was meine Sehnsucht abzielt, aber ich will mich auch jeden Tag neu aufmachen, neu ringen, neu zweifeln, neu, ja, und auch irritieren lassen. Darum geht es. Es geht eigentlich um lebendige Beziehung.
Aber schon interessant, dass ausgerechnet ein Mönch Ratschläge gibt für menschliche Partnerschaften, die er selber nicht eingehen darf, weil er das Gelöbnis abgelegt hat. War es immer Ihr Ziel, schon als Sie den Entschluss gefasst haben, Mönch zu werden, nach Jerusalem ins Benediktinerkloster zu kommen?
Ja, das kann ich sagen. Also, wo der Entschluss mal war, Mönch zu werden, dann Jerusalem, weil man kann nicht abstrakt Mönch werden. Man kann nicht sagen, ah, ich will jetzt mal Mönch werden, sondern man braucht für diesen Schritt eben immer die doppelte Verrücktheit, die doppelte Verliebtheit, die doppelte Sehnsucht, die doppelte Berufung. Man kann es jetzt nennen, wie man will. Einerseits dieser Way of Life als Mönch, als Gottsucher, sprich ein sehr stark rhythmisiertes Leben von Gebet, Arbeit, Studium und immer ein konkretes Kloster, einen konkreten Ort. Weil die Entscheidung, Mönch zu sein, ist eine Lebensentscheidung. Das heißt, ich habe mich entschieden, mein ganzes Leben lang, mein irdisches Leben lang, bleibe ich in Jerusalem. Punkt. Und deswegen kann man nicht, also das werde ich oft auch gefragt, weil es gibt ja die anderen Orden wie Franziskaner, Dominikaner, Jesuiten. Da tritt man wirklich in einen Orden ein, wird auch verschickt. Also dann wechselt man auch den Platz. Wir haben die Stabilitas Loci als Mönche. Das heißt, wir haben wirklich diese doppelte Lebensentscheidung, einerseits dieses Weg der Gottsuche und andererseits ein ganz konkretes Kloster. Das heißt, ich bin jetzt schon 12 Jahre Mönch in Jerusalem, war vorher nirgendwo Mönch und habe auch nicht vor, danach irgendwo anders Mönch zu sein, sondern die nächsten Jahrzehnte in Jerusalem zu sein.
Sie haben Ihr Buch genannt Zuhause im Niemandsland. Nachdem Sie mich eben schon irritiert haben, dass Sie Gott nicht finden wollen und die Leute auch nicht mögen, die Sie finden, irritiert mich dieser Titel auch. Jerusalem ist nun eine Stadt, die von ganz vielen beansprucht wird, aber sicherlich nicht von niemand.
Genau, aber dieser Titel ist sogar relativ gut zu erklären, nämlich völkerrechtlich, weil das ganze Heilige Land ist eben noch komplizierter, als man denkt. Das ist übrigens auch das Ziel des Buches. Ich will nichts erklären, weil ich verstehe ja selbst immer weniger, sondern ich möchte einfach nur Liebe wecken für diese chaotische Stadt und ihre noch chaotischen Einwohner. Und eben völkerrechtlich gesehen gibt es Israel, Palästina, palästinensische Autonomiegebiete und eben ein Gebiet dazwischen, das eben Niemandsland ist. Das liegt einfach daran, die Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung, das ist ja, woran Europa festhält, Deutschland, auch die katholische Kirche noch, ist eben die Waffenstillstandslinie nach dem 48er-Krieg. Oder oft hört man auch die Grenzen von 67, also vor dem 67er-Krieg. Ja. Und die zeigt einfach nur an, dass diese grüne Linie, weil sie mit grüner Tinte in die Karten eingezeichnet wurde, wie weit ist die israelische Armee gekommen, wie weit ist die jordanische Armee gekommen. Und eben das Gebiet dazwischen, der Kriegsschauplatz, wo keiner hineingekommen ist, das ist Niemandsland, dort liegt mein Kloster.
Wird aber von Israel verwaltet, ne?
Das ist richtig. Also es geht aber immer, ich rede ja also völkerrechtlich natürlich, man spürt, da sind auch keine Grenzen, es gibt auch keine grünen Linien im Boden, wo man sagt, jetzt bin ich im Niemandsland. Ja. Aber es ist durchaus sehr wichtig für Politikerdelegationen. Zum Beispiel aus Baden-Württemberg, wenn ein Minister kommt und er besucht eben Israel und wird eben vom deutschen Botschafter begleitet, dann ist es sehr wichtig, dass er mit dem deutschen Botschafter nur westlich der grünen Linie sich aufhält und nicht über die grüne Linie geht, weil das wäre eine Irritation. Umgekehrt, wenn dann die palästinensischen Autonomiegebiete besucht werden, muss man mit dem Vertreter in Ramallah genau schauen, dass man nicht die grüne Linie übertritt. Jetzt aber, wie übergibt man Winfried Kretschmann von Tel Aviv nach Ramallah? Und die Lösung ist die Domizio-Abtei, weil zu uns im Niemandsland kann sowohl der Botschafter von Tel Aviv in offizieller Funktion kommen, wie auch der Vertreter in Ramallah. Und deswegen kommen fast alle deutschen Politiker zu uns und werden bei uns quasi diplomatisch gewechselt.
Großartig. Eine wichtige diplomatische Aufgabe, damit verbunden, dass man vielleicht ein paar wichtige Politiker kennenlernt. Sie haben vorhin gesagt, dass bestimmte Kreise, auch die EU, auch die katholische Kirche, noch die Zwei-Staaten-Lösung fordern. Glauben Sie nicht an die Zwei-Staaten-Lösung?
Ja, also die Menschen vor Ort sind immer skeptischer, weil natürlich
welche? Die im Niemandsland, die auf der einen oder auf der anderen Seite?
Sowohl die auf der einen wie auf der anderen Seite und auch die paar im Niemandsland. So viele leben nicht im Niemandsland, nee. Da ist es ja nur ein paar Meter. Ja. Nein, weil natürlich die Entwicklung geht in eine andere Richtung, eigentlich auf ein Ein-Staaten-Szenario. Und interessanterweise gibt es da auch die verschiedensten Ängste, die damit verbunden sind, aber auch die verschiedensten Visionen. Also das heißt, es gibt durchaus auch Leute, und das ist halt interessant, dass immer mehr sagen, gut, eine Ein-Staaten-Lösung ist denkbar. Und gerade sehr viele junge Palästinenser zum Beispiel oder auch Stimmen aus der Kirche sagen, gut, eine Ein-Staaten-Lösung mit gleiche Rechte für alle können wir uns eigentlich mit anfreunden. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch auf der israelischen Seite, die sagen, gut, eine Staatenlösung, das ist auch das, was wir wollen, das gesamte biblische Land uns. Natürlich muss man dann schauen, wie man vermeidet, demografisch in die Defensive zu geraten. Und natürlich, und dann wird sehr politisch, da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, gibt es halt verschiedene Szenarien, wie so eine Ein-Staaten-Lösung halt vorgestellt wird. Und tatsächlich, da gibt es eine sehr, sehr, sehr große Bandbreite. Manche aber Sachen sind erschreckend, manche, finde ich, sind einfach zu visionär.
Aber Pater Nikodemus, wenn man jetzt Netanjahu oder das israelische Kabinett oder auch das ganze Volk befragt, die werden doch nie damit einverstanden sein, dass sie irgendwann, und zwar ziemlich zügig, majorisiert werden von Palästinensern, die eine andere Regierung wählen, als Israel je wählen würde. Wenn es gleiche Rechte für jeden gibt.
Genau, richtig. Aber das sind sicher gibt es. Also ich meine, es gibt tatsächlich auch, ich habe viele israelische Freunde, die mit überhaupt kein Problem haben, die sagen, man muss gut unterscheiden zwischen einem jüdischen Staat und dem Judenstaat. Und wo ich persönlich sehr gut mit kann und was ich finde, ist auch die kürzeste Begründung für das Existenzrecht Israels, ist einfach die Lebensversicherung für alle Juden in der Welt. Das heißt, dass den Enkeln der jetzigen Generation nicht das passiert, was ihren Großeltern passiert ist. Und da sagen viele, darum geht es eigentlich. Es geht aber nicht darum, dass wir irgendwie einen stark jüdischen Charakter haben und das Judentum an allen Ecken und Enden da irgendwie sich durchsetzt. Man muss einfach nur schauen, dass eben dieser Charakter des Judenstaates, dieser Lebensversicherung für alle Juden gewahrt ist. Da gibt es durchaus Leute, die sehr visionär sind, die sagen, ich verweigere mich auch immer die anderen Religionen, das Christentum, Muslimen erstmal als demografisches Problem zu sehen. Das sind erstmal auch Menschen, die auch leben wollen. Und natürlich gibt es auch, klar, Leute, die dann sagen, gut, dann müssen wir diese Leute halt transferieren, in andere Länder ausweisen, wie auch immer, vielleicht auch durch finanzielle Anreize. Wie gesagt, da gibt es, das muss man glaube ich auch immer sagen, ich bin ja auch davon überzeugt, es gibt ja nicht nur zwei Seiten, die Israelis und die Palästinenser. Jeder, der dort in diesem Land lebt, ist ja ein Identitätsmix und eine Identitätskomposition. Also wenn man sieht, da gibt es Juden aus dem Jemen, aus Russland, da gibt es Christen, die griechisch-katholisch sind, die also quasi westlich sind, aber doch wieder, also wenn man da mit Leuten spricht, je nach politischer Frage, entdecken sie verschiedene Facetten ihrer Identität.
Sie haben eben von den Hooligans gesprochen. Das waren für Sie die Leute, die Gott schon gefunden haben. Letztendlich meinen Sie damit die Extremisten. Und zwar auf allen Seiten, bei allen Glaubensgemeinschaften und Religionen. Da werden wir weitermachen nach 11 in SWR1 Leute mit Pater Nikodemus. Pater Nikodemus Schnabel aus Stuttgart, aber inzwischen ansässig in Jerusalem, ist heute unser Gast in SWR1. Leute, wir haben ein bisschen über die mögliche Zukunft Israels und Palästinas gesprochen. Vielleicht wird es doch ein Staat. Ein Stirnrunzeln bleibt doch noch ein bisschen erhalten, aber eine konkrete Lösung, mit der alle einverstanden sind, hat im Moment ja niemand. Im Moment dominieren die Extremisten auf beiden Seiten. Auch bei den Palästinensern, bei der Hamas gibt es immer noch Menschen, die sagen, Israel muss ausradiert werden. Es gibt Anschläge, Israel kann immer noch nicht in Ruhe leben und weiß sein Existenzrecht immer noch nicht gesichert. Auf der anderen Seite gewinnen auch die ultraorthodoxen Juden immer mehr Überhand. Es gibt Übergriffe nicht nur gegen Palästinenser. Die Palästinenser beklagen sich vielleicht nicht ganz zu Unrecht, als Menschen zweiter Klasse in ihrer eigenen Heimat behandelt zu werden. Warum sind die Ultras, die Hooligans, die Extremisten so stark auf allen Seiten?
Also erstmal muss ich die ultradoxen Juden verteidigen. Das tue ich auch in meinem Buch. Das sind natürlich tief religiöse.
Also gut, dann reden wir erstmal über die. Die leben vom Staat, lassen Frauen arbeiten. Ich habe Stichwörter gemacht. Betreiben Geschlechtertrennung im Bus. Auf Plakaten dürfen keine Frauen abgebildet sein. Frauen und Männer dürfen sich nicht berühren. Und sie schreiben, über die kann ich nichts Böses sagen.
Nein, also ich glaube, diese Sache ist etwas, natürlich mit Humor, natürlich sehe ich die Probleme. Aber
die Frauen das so mit Humor
nehmen? Ja, nein, aber ich will es wirklich nochmal verteidigen. Nein, warum ich das wirklich mache. Weil es wirklich mich wirklich stört. Ich sag das ja auch, es gibt eine Gruppe, über die man quasi ablästern darf und schimpfen darf, ohne Antisemit zu sein. Und wo sogar viele Kreise der Regierung Israel mitmachen, sind die Ultraorthodoxen. Wo ich dann sage, natürlich sind die eine Herausforderung. Aber ich finde viel schlimmer, und das ist eigentlich fast auch ein Ablenkungsmanöver, über die nationalreligiösen Extremisten zu reden, weil de facto, wer mich anspuckt in Jerusalem, wer unser Kloster in Tapka niedergebrannt hat, wer die Kirche einen Brandsatz gelegt hat in Jerusalem, wer unsere Autos zerstört, wer wirklich voller Hass uns gegenüber ist, sind nicht die Ultraorthodoxen, sondern das sind die Nationalreligiösen. Und deswegen habe ich da etwas sozusagen klargestellt, weil ich das immer wieder höre. Die Ultraorthodoxen sind ein Problem oder eine Herausforderung für die Gesellschaft. Aber das muss die israelische Gesellschaft klären. Aber die Nationalreligiösen sind ein Problem für mich als Minderheit. Weil die Nationalreligiösen sagen, Israel den Juden, nicht Juden raus. Und das wird ein Ultraorthodoxer nie sagen. Der sagt, der Messias wird ja alles regeln, alles klären. Deswegen gehen sie auch nicht zum Militär, weil sie sagen, nein, beten ist viel wichtiger, als einer Waffe zu dienen. Nochmal, also ich verstehe die Herausforderung, aber für mich nochmal, und ich schreibe das Buch ja aus meiner Froschperspektive, eben als Mönch. Vielleicht ist es auch dieses Erfrischende. Ich schreibe eben nicht als Jude, ich schreibe nicht als Muslim, ich schreibe nicht als Israeli, nicht als Palästinenser. Ich schreibe als jemand, der als Ausländer permanent dort lebt und Christ ist. Und ich muss sagen, die Ultraorthodoxen kann ich nichts Böses sagen. Ich habe noch nie etwas Böses erfahren durch diese Gruppe. Dass ich die Herausforderung sehe, will ich nicht verschweigen, aber ich erfahre tagtäglich Probleme durch eine andere Gruppe, nämlich die nationalreligiösen jüdischen Extremisten. Und diese machen mir das Leben schwer und die signalisieren mir auch, dass sie mich nicht im Land haben wollen. Deswegen muss ich das nochmal so klarstellen.
Das ist ihr gutes Recht und ich glaube, wir haben den Unterschied auch verstanden, auch wenn Sie mir nachsehen mögen, dass ich die Art und Weise der Ultraorthodoxen zum Beispiel gegenüber Frauen von meiner Warte nicht so richtig toll finde.
Das ist richtig. Ich bin jetzt auch kein großer, glühender Fan. Ich glaube, das kommt im Buch auch raus. Nur ich glaube, es ist einfach nur mal wichtig, dass es, oder es ist unfair, einfach eine Gruppe alles in die Schuhe zu schieben, als ob sie sozusagen die Eiterbeule Israels wären.
Sie leben im Niemandsland in Jerusalem, zwar von Israel verwaltet, aber in dem Streifen, wo die Armeen nicht reingekommen sind, der sozusagen neutral ist und damit auch ein diplomatisch wichtiges Gebiet. Die Nationalreligiösen in Israel wollen einen reinen Judenstaat haben und möglichst auch keine anderen und mit denen es Frieden machen, genauso wie mit Extremisten. Natürlich auf der anderen Seite muss man immer dazu sagen, wer. Warum sind die so mächtig in Israel? Wir haben den Eindruck, die Macht nimmt immer mehr zu, der Einfluss auch auf die Regierung.
Ja, sie sind so mächtig natürlich nicht. Wenn man sieht, prozentual sind sie natürlich eine Splitterpartei.
Sie werden gebraucht.
Genau, sie sind natürlich mitten in der Regierung, haben natürlich eine Partei, die natürlich ihre Interessen stärkt. Ja, das gut, dass Sie es ansprechen. Mein ganzes Buch ist ja eben auch dieses Zuhause in Niemandsland, ist ja auch getragen von einer konsequenten Perspektive von allen Seiten. Also eine meiner Aufgaben ist ja, dass ich auch Auslandsseelsorger bin, eben zuständig bin für alle deutschsprachigen Katholiken in Israel und Palästina. Ich schreibe auch wirklich über Gaza, über Tel Aviv. Und wenn ich Kindergottesdienst feiere, können bei meiner Kinder, nicht meiner, sondern die mir anvertraut sind, besser Hebräisch als Deutsch, besser Arabisch als Deutsch. Das heißt, von dieser Perspektive ist auch mein Buch. Also deswegen, wenn wir jetzt darüber sprechen, Sie haben recht, es gibt immer auch die andere Seite. Also Hooligans der Religion gibt es auch im Islam, auch im Christentum. Und diese Leute, ich kann sie irgendwo nachvollziehen oder ich habe versucht nachzuvollziehen, warum ist man so voller Hass? Und ich glaube, wenn ich diese Leute erlebe, die uns das ja antun, das sind ja jetzt nicht die Bildungseliten und nicht irgendwie die Leute, die jetzt die Start-up-Unternehmen gründen in Israel, das sind ja andere, sondern es sind Leute, die einfach überfordert sind. Es gibt die große Globalisierung, es gibt der Wirrwarr, die Welt ist kompliziert, man fühlt sich irgendwie die Defensive gedrängt und dann ist man natürlich wirklich offenen Herzens für Leute, die demagogisch in drei Sätzen die Welt erklären. Die nämlich ganz klar sagen, du weißt nicht, wo du hingehörst, wo ist dein Platz. Ich erkläre dir, was sind die Guten, was sind die Bösen, was ist richtig, was ist falsch, was ist weiß, was ist schwarz. Diese Form von Religionsausübung nenne ich eben Hooliganismus der Religion, weil für mich ist eben Religion Gottsuche, das Ringen mit Gott. Und der Hooliganismus bedeutet eigentlich, dass man Religion als Accessoire missbraucht, um durch Aggression und Abgrenzung seine Identität zu sichern. Ja, und diese junge Leute sind halt wirklich, die kriegen halt dann gesagt, in Syrien, Irak ist dann der Koran ist die Lösung, die kriegen halt gesagt, Talmud ist die Lösung. Und dann wird halt wirklich in einer primitivsten Art und Weise schwarz-weiß gemalt. Und diese Leute sind tatsächlich davon überzeugt, ein guter Jude brennt Kirchen nieder. Weil das ist sozusagen... Das ist konsequent.
Und eine solche Gruppe darf in einer demokratischen Regierung mitmachen?
Gut, also diese Partei, die jetzt da vertreten ist, also Habayit HaYehudi, das kann man ja auch mal nennen, ist natürlich die Partei, die nationalreligiös ja verortet, ist natürlich jetzt sehr ruhig gewesen, hat sich aber natürlich auch dann klar gemacht, nein, und das stimmt ja auch wieder, nicht alle brennen Klöster nieder, nicht alle brennen Kirchen, nicht alle brennen Moscheen nieder. Natürlich ist das auch nochmal eine extremistische Gruppe innerhalb dieser Bewegung. Also man kann auch, die ganze Bewegung ist nicht so radikal. Aber natürlich, ja, es ist eine Herausforderung und um das Positive zu nennen, das muss man ja immer wieder sagen. Einerseits war es positiv, wie die echten Religiösen reagiert haben. Wir haben eine Gruppe von Rabbinern, die gerade Geld sammeln zum Wiederaufbau des Klosters. Das zeigt eben auch, es gibt immer auch die andere Seite, also auch die Schönheit der Religion, auch Leute, die jetzt auf die Hinterbeine stellen, sagen, nicht in meinem Namen. Und es gibt jetzt auch mittlerweile einen Diskurs in der Gesellschaft und das finde ich auch sehr gut, weil früher hat man mal gesagt, der Iran, Hisbollah, Hamas, immer der Feind von außen. Mittlerweile gibt es einen breiten Diskurs, reden wir doch mal über die Probleme intern.
Okay. Sie haben engen Kontakt zu Juden, zu Moslems und zu Christen. Wie viele verschiedene christliche Konfessionen habt ihr da?
Genau, 50.
Allein 50 christliche Konfessionen.
Also wir reden über 2% Minderheit, das heißt diese kleine 2%ige Minderheit teilt sich noch auf 50 Konfessionen auf, wobei 13 gelten als traditionell. Also um das auch nochmal zu entwirren, 13 sind schon über 150 Jahre da. Das sind eben die Orthodoxie, die verschiedenen orientalisch-orthodoxen Kirchen, die verschiedenen katholischen Kirchen. Ist ja auch interessant, allein das Phänomen, wir denken mal, katholisch ist gleich römisch-katholisch, aber im Heiligen Land gibt es halt griechisch-katholisch, syrisch-katholisch, maronitisch, armenisch-katholisch, Chaldea und so weiter. Genau, richtig, genau. Und dann diese anderen 37 Konfessionen sind dann eher sehr neue Phänomene. Ja. Oft haben das Leute mitgebracht aus den ehemaligen GUS-Staaten. Das heißt, es sind verschiedene Freikirchen, verschiedene messianische Juden, solche Sachen.
Ich meine, wenn die Christen sich schon nicht einigen können, wie sollen wir denn dazu kommen, dass sich die Weltreligionen mal verständigen? Diese 50 Konfessionen können sicherlich nicht zusammen das Abendmahl feiern, ne?
Nein, das nicht, aber viele können es schon. Also gerade die Katholischen sind ja schon bunt genug, da geht es total unproblematisch. Und die Ökumene ist besser, als man denkt. Also mein Buch ist ja auch entstanden so als ein Frage-Antwort-Spiel, weil ich ja immer wieder eben Politiker führe, immer wieder Gruppen empfange, immer wieder mein Jerusalem zeige, oft auch wirklich den ganzen Tag Rede und Antwort stehe. Und diese Fragen, die ich schon so oft beantwortet habe, tue ich jetzt mal für die Gesamtheit beantworten. Und ich weiß, beim Thema Christen geht es immer darum, dieses Klischee, diese prügelnde Mönchen der Grabeskirchen. Die Christen sind ja sozusagen das Schlimmste. Und da muss ich auch mal sagen, also die Realität sieht viel, viel, viel besser aus. Also, dass die Mönche sich prügeln, das ist schon seit Jahren nicht mehr vorgekommen. Wenn irgendwas passiert, schämen sich alle Seiten und keiner ist stolz. Und man muss immer auch nochmal sagen, gerade das Thema Grabeskirche. Also die Jungs, die da Dienst tun, müssen von 21 Uhr bis 0 Uhr putzen und von 0 Uhr bis 7 Uhr morgens beten die und dann müssen sie tagsüber irgendwelche Pilger im Zaum halten, die mit einer Kippe in die Kirche kommen oder mit einer Colaflasche.
Wenn ich so einen Arbeitgeber hätte, wäre ich bei der Gewerkschaft, würde mich beschweren.
Genau, das heißt, dass die um 16 Uhr nicht mehr die Freundlichkeiten Personen sind. Also dann bitte ich auch mal um Barmherzigkeit.
Das kann man ja ändern, dass die andere Schichten kriegen. Also das ist ja keine Ausrede dafür, dass das dann irgendwie mal rund geht.
Ja, das ist der Status quo. Der Status quo ist nicht veränderbar, das ist so.
Der Status quo ist nicht veränderbar. Wo sind wir denn jetzt?
Ja, jetzt sind wir in der Realität im Heiligen Land, weil im Heiligen Land gilt zum Teil noch osmanisches Recht weiter. Und dieses Recht der Osmanen, übrigens auch unser Kloster, gilt auch osmanisches Recht.
Was bedeutet das im Alltag?
Das bedeutet im Alltag, dass man, wenn irgendetwas passiert oder irgendetwas ist, erstmal feststellen muss, welche Rechtsgrundlage gerade gilt. Osmanisches Recht, britisches Mandatsrecht, israelisches Zivilrecht, israelisches Militärrecht, jordanisches Recht. Es gibt also verschiedene parallel existierende Rechtssysteme und man muss je nachdem schauen, welches angewandt wird.
Kann man auch manchmal mit dem gesunden Menschenverstand weiterkommen?
Ja, das wäre durchaus eine Sache, die, glaube ich, hilfreich wäre. Aber ich glaube, der Zauber liegt auch in diesem Chaos Jerusalems. Und mein Plädoyer wäre ein anderes. Also, weil ich glaube, mit Verstand und Vernunft haben ja schon viele, sehr viele versucht. Ich glaube tatsächlich, Jerusalem ist ja so, wie es ist, kompliziert, weil viele Emotionen drin sind. Und ich glaube, die Lösung muss auch emotional kommen. Das ist meine Meinung.
Es können auch Prügel der Mönche sein.
Nein, emotional im Sinne, weil jeder ist sehr gut, seine Wunden darzustellen, seine Verletzungen, seine biografischen Brüche. Und ich glaube, die Lösung wäre für mich, dass man sensibel wird für die Wunden der anderen. Und ich glaube, das ist die Lösung. Weil ich finde, noch ein schlaues Papier, noch ein schlaues Konzept haben wir schon genug. Ich glaube, emotional durch Empathie zum anderen, da kann eine Lösung kommen.
Wir haben jetzt die verschiedensten Gruppierungen bereits dargestellt. Eigentlich wollte sie ja fragen nach ihrem Verhältnis, vielleicht in zwei Sätzen, zu den Juden und zu den Moslems. Da haben wir jetzt eben mehr über die Christen gesprochen, weil es da so viele Gruppierungen gibt. Haben Sie viele Kontakte zu Palästinensern?
Also zu den palästinensischen Christen habe ich sehr viele Kontakte und ich habe sehr viele Kontakte zu den Juden. Muslime, denke ich das so als Hausaufgabe. Ich habe so einen Vorzeigefreund immer, wo ich sagen kann, das ist mein enger Kontakt. Natürlich, ich habe viele Kontakte, aber es geht ja nicht um Freundschaften, wo man wirklich auch mal. Für mich ist immer Freund jemand, den man nachts anrufen kann. Da habe ich wirklich nur einen. Ja. Der hat aber in Deutschland studiert. Und dann sind wir genau bei dem Problem. Bei den Juden trennt der Glaube, aber wir haben die gemeinsame Basis durch die deutsche Sprache, durch die europäische Geschichte. Das heißt, es ist genau die gute Mischung. Der Glaube trennt, aber mentalitätsmäßig haben wir die Verbindung. Zu den palästinensischen Christen, da trennt zwar die Mentalität, aber der Glaube verbindet. Das Problem ist, ein palästinensischer Muslim habe ich gleich zwei Brücken zu bauen. Einerseits anderer Glaube, andererseits andere Mentalität. Und das ist die große Herausforderung, weil ich glaube, ich merke das auch immer stärker. Ein guter Kontakt, Freundschaft braucht die Mischung zwischen dem Fremden, was bereichert, anregt. Es braucht aber auch eine Basis, über die man sich erst nicht verständigen muss. Ja. Und das ist halt leider die Herausforderung.
Dürfen Sie als Deutscher Ihre israelischen Freunde kritisieren oder kriegen Sie dafür Prügel?
Sie glauben gar nicht, wie Israelis tough sind und frei rausreden. Ich bin immer wieder überrascht, wie die miteinander umgehen und auch ihre Regierung
oder so kritisieren.
Nein, also selbstverständlich. Nein, ich bin erstmal auch lernender, weil ich finde das so spannend. Also was ich genieße, dadurch, dass ich eben wirklich durch meine Aufgaben auch als Wissenschaftler und als Seelsorger so viel unterwegs bin und wirklich dankbar bin, dass ich sehr gläubige Freunde habe, auch total atheistische Freunde und so, finde ich immer sehr spannend, wie die Politik sehen. Also ich bin eigentlich ein sehr viel Hörender. Und das heißt, das Buch ist auch ein Produkt von vielem, was ich gelernt habe. Und oft geht es mir so, ach, die Position kann es da auch noch nicht. Ja, interessant, so kann man es auch sehen. Das heißt, ich halte auch Israel, gerade die Zivilgesellschaft, für sehr gesund und sehr diskussionsfreudig und sehr plural. Und da muss ich nicht auch noch meinen Senf dazugeben. Mhm. Aber wenn ich gefragt werde, habe ich natürlich auch eine Meinung, das ist klar.
Gehen Sie missionieren?
Nein, das mache ich auch immer wieder klar, weil das ist, glaube ich, auch ein Missverständnis, warum manche Leute so aggressiv uns gegenüber sind. Also ich versuche jetzt, sie merken sogar, die uns Böses tut, irgendwie zu verteidigen, weil ich glaube, es dieses Vorurteil gibt, dass wir da sind so als Art Kreuzfahrer und irgendwie alle dazu Christen machen wollen. Nein, also Mission nicht, aber natürlich sich nicht verstecken. Also wenn jemand etwas wissen will, stehe ich, rede und antworte, aber meine Aufgabe ist nicht, irgendjemand zum Christentum zu bekehren. Unsere Aufgabe ist, eben von Wilhelm II. Auch in die Wiege gelegt, wirklich für die deutschsprachigen Pilger da zu sein und offen zu sein. Unsere Gebete sind alle offen, das heißt, egal wer mitbeten will, wir fragen nicht, welche Religion, wir machen also keinen Eingangscheck, jeder ist willkommen. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, in dem Land, wo so viel über Identität läuft, verschiedene Ethnien, verschiedene Religionen, verschiedene politische Meinungen, sind wir der Ort, wo man sagt, egal, du bist Mensch, willkommen.
Wir müssen zum Ende kommen, weil unsere Sendezeit zu Ende geht. Werden Sie noch einen Frieden in Nahost erleben?
Ich bin da naiv, kindlich genug, um zu sagen, ich bete dafür täglich mit meinen Mitbrüdern, ich ringe darum und ich kann mich durchaus erfreuen und ja, darüber freuen, über diese kleinen Saatpflanzen, die es immer wieder gibt, wo ich sehe, wo Menschen aufeinander zukommen, ja, wo Verständnis wächst. Ich glaube nicht, dass so dieser Friede, ich meine, was ist auch Friede, müsste man auch so definieren. Aber
friedliches
ich,
Zusammenleben.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, auf verschiedenen Ebenen läuft schon einiges. Mal gucken, wann die Saat aufgeht.
Also ein richtig deutliches Ja war es nicht, aber der Optimismus klang durch und ich denke, jetzt freuen sich bald auf Weihnachten. Das können Sie ja dreimal feiern, da glaube ich, ne?
Genau, richtig. Westliches Weihnachten, orthodoxe Weihnachten, armenische Weihnachten.
Leider können wir nicht weiter sprechen, weil die Sendezeit zu Ende ist. Wer sich weiter interessiert, dann sei Ihr Buch anempfohlen. Zuhause im Niemandsland, mein Leben im Kloster zwischen Israel und Palästina. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen.
Eins gehört. SWR.